So, schön euch alle wieder zu sehen heute Morgen und ich bete heute mal zu Beginn. Herr Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir jetzt schon hatten, zusammen hier als Gemeinde. Danke für die Gemeinschaft, die du im Abendmahl schenkst und wir bitten dich auch für die Zeit, die jetzt noch vor uns liegt, dass du uns weiter zu uns sprichst, dass du Begegnungen schenkst, ganz persönliche, dass du vielleicht zum ersten Mal zu uns sprichst oder ganz neu. Ja, ich bitte dich um deinen Segen für die Zeit, die vor uns liegt. Amen. Amen. Falls du letzte Woche nicht da warst, wir sind in einer Predigtserie über Abraham. Und der Einstieg war letzte Woche. Und dann kannst du gerne bei YouTube nochmal nachschauen, die Predigt von letzter Woche. Weil das hängt alles ein bisschen miteinander zusammen und dann versteht man die Zusammenhänge einfach besser. Und wir haben uns damit beschäftigt, dass Abraham ein Vorbild im Glauben war. Der Schwerpunkt war sein Glaube und wie groß der war und worin wir das erkennen, dass dieser Mann der Vater des Glaubens genannt wurde. Also wir haben gesehen, Gott rief ihn, Abraham glaubte einfach. Er vertraute und er war dann gehorsam. Ja, das haben wir alles gesehen letzte Woche. Und er wird der Vater des Glaubens genannt, weil sein Leben einfach geprägt war vom Warten auf Gott vor allem. Und Warten auf Gottes Verheißung und einfach laufen im Vertrauen darauf, dass Gott zu seiner Verheißung steht. Auch wenn es nicht so aussieht und ganz lange Zeit nicht so aussieht, dass sich etwas tut. Darauf haben wir letzte Woche geschaut und heute wollen wir den Segen Abrahams, das ist nämlich ein wesentlicher Teil dieser Geschichte, der auch heute noch was mit uns zu tun hat, den wollen wir uns heute anschauen und zwar den Segen. Ach, anmachen muss ich noch. Wir haben im ersten Buch der Bibel ist die Geschichte zu finden, im ersten Buch Mose, im Kapitel 12 geht das los. Und da haben wir letzte Woche auch schon gelesen, dass Abraham gerufen wird von Gott und dass er sein Land, also seine Heimat verlassen soll und mit seiner Familie, mit seiner Frau und allem, was er so hat, in ein Land ziehen soll, das Gott ihm noch zeigen wird. Er hat alle seine Sicherheit zurückgelassen, alles hinter sich gelassen und ist losgezogen im Glauben und Vertrauen. Und Gott hängt aber Folgendes dran an den Ruf. Er sagt, ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Und sagt noch, wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Und ich möchte erstmal, wenn wir über diesen Segen sprechen, darüber reden, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Gilt das jetzt dem Abraham? Gilt das dem Volk, was aus ihm heraus entspringen soll? Und wir sehen hier ja schon, dass Gott sagt, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das hat also auch was mit uns heute hier in Bad Kreuznach in Deutschland zu tun. Alle Völker. Und darauf möchte ich erstmal eingehen. Was hat das mit mir zu tun? Die Juden bezeichnen sich ja noch heute als Kinder Abrahams. Das ist wie so ein exklusives Erbe, das sie haben. Sie sind ja Gottes auserwähltes Volk. Das lehrt uns die Bibel, das zeigt uns die Bibel. Und sie haben einen besonderen Bund mit Gott. Das ist Teil ihrer Identität. Und der Bund mit Abraham, der zeigte sich auch symbolisch in einem sozusagen Siegel in der Beschneidung. Darin wurde das Versprechen, das Abraham bekam, besiegelt. Und wir lesen das ganz am Ende der Geschichte. Das war nicht am Anfang. Das war ziemlich am Ende der Geschichte Abrahams. Sagt Gott, du und deine Nachkommen, so befahl Gott Abraham, genau, du und deine Nachkommen, ihr sollt meinen Bund halten und dies ist der Bund, den ihr halten müsst. Jeder Mann unter euch soll beschnitten werden. Und bei den Juden war dann nicht die Frage oder ist auch nicht, wie komme ich in diesen Bund rein? Du bist einfach, das ist dein Erbe, das du hast. Es ist eher die Frage, was muss ich tun, damit ich nicht rausfliege? das ist eher das, was beschäftigt hat. Sie bekamen dann auch noch später das Gesetz und Mose bekam einen Bund, oder da wurde ein Bund geschlossen, ein weiterer. Und sie bekamen das Gesetz und da war wirklich die Frage, was muss ich tun, damit ich nicht rausfliege? Ja, also wenn du jetzt an so einen Club denkst, einen Angesagten in der Stadt, die waren drin und haben sich aber damit beschäftigt, was muss ich tun, damit der Türsteher nicht kommt und mich rausschmeißt. So, aber andere hatten keinen Zugang zu diesem Bund. Und durch Jesus gab es ein theologisches Erdbeben, weil der alte Bund wurde aufgehoben. Wir haben es auch im 1. Korinther gelesen, wir haben von einem neuen Bund gesprochen, durch Jesus Christus, den Gott mit den Menschen eingeht. Und das war auch zur Zeit der ersten Gemeinde tatsächlich ein Riesenproblem, weil Jesus predigte, lehrte und starb in Jerusalem. Das war der Anfang. Oder in Israel, sagen wir es so. Und das waren ja vor allem Juden. Die ersten Christen waren Juden. Und dann breitete sich das aber aus. Und es gab ein riesiges Problem, dass der Segen Gottes auch anderen zusteht, auf andere übergeht und dass andere, die nicht Juden sind, auch in einen Bund mit Gott treten können. Aber Gott sagte ja Abraham, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Da war eine Riesenspannung. Das war echt ein Konflikt, der die erste Gemeinde vor große Herausforderungen stellte. Und Paulus, der Apostel, schreibt es im Brief an die Römer, ca. 57 nach Christus, an ein heidnisches Volk in dem Sinne. Schreibt er folgendes: Ist nun dieses Glück nur für die Juden da oder auch für alle anderen? Wir haben gesagt, dass Abraham aufgrund seines Glaubens von Gott für gerecht erklärt wurde. Doch auf welche Weise hat ihm sein Glaube geholfen? Wurde er erst gerecht gesprochen, nachdem er beschnitten worden war, oder schon vor seiner Beschneidung? Die Antwort lautet: Gott hat ihn angenommen, ehe er beschnitten wurde. Die Beschneidung war ein Zeichen dafür, dass Abraham glaubte und Gott hat ihn angenommen und gerecht gesprochen, als er noch unbeschnitten war. Damit ist Abraham der geistliche Vater all derer, die glauben, aber nicht beschnitten worden sind. Sie werden von Gott wegen ihres Glaubens gerecht gesprochen. Und er ist auch der geistliche Vater all derer, die beschnitten worden sind und denselben Glauben haben, wie ihn Abraham schon vor seiner Beschneidung hatte. Denn Gottes Zusage, Abraham und seinen Nachkommen die ganze Erde zu geben, beruhte nicht auf dem Gehorsam gegenüber dem Gesetz, sondern darauf, dass Abraham durch den Glauben vor Gott gerecht wurde. Wer behauptet, diese Zusage Gottes gelte nur denen, die das Gesetz befolgen, der erklärt den Glauben für nutzlos und die Zusage verliert ihre Gültigkeit. Denn die Übertretung des Gesetzes bewirkt Gottes Zorn. Wo es aber kein Gesetz gibt, gibt es auch keine Übertretung. Deshalb ist der Glaube entscheidend, damit die Zusage Gottes ein Geschenk aus Gnade bleibt. Sie gilt allen denen, die nach dem Gesetz leben und denen, die durch den Glauben leben, wie Abraham es tat. Denn er ist der Vater aller, die glauben. Das war eine Revolution und das ist sie bis heute. In Jesus erfüllt sich das Versprechen, dass Gott Menschen aller Völker durch den Glauben an Jesus Christus segnen wird. Und das hat etwas mit uns zu tun, ihr Lieben, heute. Ja? Paulus bringt es hier klar auf den Punkt. Der Glaube von Abraham war da zuerst und die Beschneidung war ja einfach nur ein Siegel, ein Symbol für diesen Bund, den er mit ihm eingegangen ist. Hätte es Abrahams Glauben nicht gegeben, dann wäre es dazu gar nicht gekommen. Und das ist Segen für uns. In dem Segen, von dem wir heute sprechen, steckt Segen für uns drin. Paulus schreibt auch noch an die Römer, da wir nun durch den Glauben von Gott für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch das, was Jesus, unser Herr, für uns tat. Wir haben es vorhin gesungen in dem Lied, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Durch den Glauben sind wir von Gott gerecht erklärt, durch das, was Jesus für uns tat, am Kreuz von Golgatha. Und es ist egal, wer ich bin, egal, wo ich herkomme, wie ich aussehe, was ich getan habe, ich kann mich entscheiden, in diesen Bund zu treten. Das ist der Hammer. Der Weg dafür ist offen. Ich frage mich manchmal, glauben wir das? Glaube ich das selbst, dass ich gesegnet bin? Ich weiß es oft hier im Kopf. Vielleicht weißt du es auch im Kopf. Ja, ich bin gesegnet. Ich predige das vielleicht sogar manchmal, ohne es wirklich zu glauben. Oder es wirklich zu verstehen in seiner Fülle. Aber darf ich euch eins sagen? Wenn wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, wenn wir das suchen, die Frage stellen und eine Bestätigung suchen, dann werden wir erkennen, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Du bist gesegnet. Gott hat sich uns zugewandt und Gott ist uns gnädig, so wie es bei Abraham war. Das ist der Segen, den wir bekommen dürfen. Und es hat auch etwas mit Gottes Gnade zu tun. In dem Segen finden wir auch Gnade. Und Abraham war ein Beispiel dafür, weil Gott erwählte Abraham nicht, weil er so ein toller Mensch war, weil er so gnädig war, weil er so gut war. Gott erwählte Abraham, weil Gott so gut ist und weil Gott so gnädig ist. Wir müssen wissen, dass Abraham aus einer Kultur kam, da war Götzendienst das ganz Normale. Sein Vater war, der betete Götzen an. Wir lesen das auch in der Bibel. Eure Vorfahren, auch Terach, der Vater von Abraham und Nahor, lebten seit langer Zeit jenseits des Euphrat und sie beteten andere Götter an. In diesem Kulturkreis ist er groß geworden und mit 75 Jahre war er dort. Das hat ihn geprägt, das hat ihn beeinflusst natürlich. Und das ist nicht so, dass er sein Leben lang da auf irgendeiner, ja, wie soll man sagen, das schon tat, was Gott gefiele. Und er war auch danach kein perfekter Mensch. Damit werden wir uns auch in den nächsten Wochen beschäftigen. Er war einfach kein gerechter, fehlerfreier Mensch und wir sind es auch nicht. Wir machen auch Fehler, wir versagen, wir haben auch unsere Vergangenheit und wenn wir ehrlich sind, würden wir uns ja vielleicht selbst gar nicht erwählen für sowas. Ja, aber genauso erwählt uns Gott nicht, weil wir gut sind, sondern weil er so gut ist. Seine Gnade und seine Güte. Und was qualifizierte Abraham dafür? Sein Glauben. Sein Glauben und sein Gehorsam, sein Vertrauen, in dem er dann im Glauben ging. Und das qualifiziert uns 4000 Jahre später genauso noch heute. Amen. Und Paulus schreibt an die Gemeinde, an die Galater. Ui, das ist jetzt klein. Da nimmt er auch nochmal Bezug darauf. Denn so war es auch, da geht's. Denn so war es auch bei Abraham. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Die wahren Kinder Abrahams sind also die, die an Gott glauben. Doch nicht nur das, die Schrift wies bereits auf die Zeit voraus, in der Gott auch die Völker wegen ihres Glaubens annehmen würde. Gott hat Abraham diese gute Botschaft schon vor langer Zeit verheißen, als er sagte, alle Völker werden durch dich gesegnet werden. Deshalb werden alle, die aus dem Glauben an Christus leben, an demselben Segen Anteil nehmen, erhalten, den Abraham durch seinen Glauben empfangen hat. Da steckt Segen für uns drin. Du bist gesegnet. Und du findest nichts anderes, wenn du Gottes Wort suchst. Es zielt alles darauf hinaus. Gott möchte dich segnen. Und das finden wir natürlich auch in Johannes 3,16 wieder. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die Message der Bibel. Das ist der wahre Segen. That's it. Könnte man eigentlich jetzt einen Punkt machen und aufhören. Und ein einflussreicher, prägender Theologe C.H. Spurgeon, den ich auch gerne zitiere, der die Bibel ja bis aufs Wort kannte und ein richtig starker Theologe auch war, der sagt irgendwann, meine ganze Theologie ist auf 4 Worte zusammengeschrumpft. Christus starb für mich. Das ist es. Und da steckt riesiger Segen für uns drin. Wie äußert sich dieser Segen? Ich meine, wir sprechen jetzt von Segen, Segen, Segen. Kannst du mal vielleicht sagen, könnte man sagen, ja Jakob, was bedeutet das denn? Welchen Segen hat Abraham denn so empfangen? Und welchen Segen empfängst du denn? Ich habe neulich ein Gespräch gehabt, da hat mich jemand auf dem Glauben dann angesprochen und gefragt, ja, was ist denn eigentlich der Benefit deines Glaubens? Was kommt denn dabei rum für dich? Ne, so, also verständlich, ja, wir sprechen von Segen und so weiter. Ja, was kommt denn da rum für dich? Ich meine, das steckt ja schon hier drin, was ich gesagt habe. Aber was bedeutet das denn? Also der Segen ist nichts Materielles. Das war auch bei Abraham nicht so. Natürlich wurde er darin auch dann irgendwie gesegnet. Aber erstmal werden wir sehen, kam auch eine Hungersnot, als er im Land ankam. Ja, also da ging es materiell ganz schön ans Eingemachte mit seinen Herden und allem, was er hatte. So als Nomade eine Hungersnot und eine Trockenheit oder so ist nicht cool. Also materiell war da jetzt nicht so der Segen erstmal zu sehen. Aber was ist der Segen? Ein paar Punkte. Es ist Gottes Zuwendung. Gott wendete sich Abraham zu und Gott wendet sich auch uns zu. Was für ein Segen, Freundschaft mit Gott zu haben. Jakobus schreibt es in seinem Brief. So geschah genau das, was die Schrift sagt. Abraham glaubte Gott und Gott erklärte ihn für gerecht. Er wurde sogar Freund Gottes genannt. Du kannst auch heute Freund Gottes sein. Frieden mit Gott haben, Zufriedenheit in der Identität als ein Kind Gottes. Einfach darin ruhen, darin deinen Frieden finden, den die Welt dir nicht geben kann. Gottes Gnade, Barmherzigkeit und Liebe erfahren. All das erfuhr Abraham. Frei sein vor Gott durch deinen Glauben. Vergebung für alles erfahren, was du getan hast. Und dein Leben bekommt eine ewige Bedeutung. Denn das, was Gott sagte, geht weit über Abrahams Leben hinaus, der Segen. Unser Leben bekommt eine ewige Bedeutung. Das ist der Segen. Das ist der Benefit für mich. Und für dich. Und in Christus und durch Christus können wir diesen Segen empfangen. Amen. 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 Möchte noch etwas praktischer werden auch. Und zwar Segen im Gehorsam. Ja? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass Abraham gerufen wurde von Gott und dass er dann unterwegs den Segen erlebte und dass er gehorsam war. Und vielleicht sagst du auch, ja gerne, ich gehe gerne gehorsam, wenn Gott so direkt zu mir sprechen würde. Und woran erkenne ich, dass es Gott ist, der spricht? Das ist doch eine berechtigte Frage, oder? Die auch an mich herangetragen wurde oder immer wieder an mich herangetragen wird. Woran erkenne ich das denn? Dass Gott ruft und es nicht meine eigenen Gedanken und Wünsche sind. Denn wir Menschen haben doch eigene Wünsche, wir haben Ziele, wir haben Ängste und Sorgen und oft vermischt sich das dann vielleicht auch mit Dingen, die wir im Glauben leben wollen. Da gibt es diesen Fachbegriff Apophenie. Das ist eine Tendenz, in zufälligen, bedeutungslosen Mustern eine riesige Bedeutung reinzulegen. Und teilweise vermischt sich das mit esoterischen Dingen, dass wir Dinge sehen und ah ja, und das spricht Gott ganz klar zu mir. Und ein anderer, dem du das erzählst, der sagt, keine Ahnung. Ja. Und da neigen wir doch dazu, und weil wir vielleicht auch Gottes Reden unbedingt hören wollen. Und ich möchte so einen kleinen Spam-Filter mal, dass wir so einen Spam-Filter, was das angeht, mal besprechen, weil da kommt ganz schön viel Spam rein in diesem Postfach. Und es gibt ein paar Wege, wo man das einfach gut prüfen kann. Ist es eigentlich Gottes Reden? Ja? Was ich vielleicht höre, ein Eindruck, den ich habe, vielleicht durch eine Predigt, durch Gedanken, die ich habe, durch Bibelverse, durch andere Menschen, durch Predigten, habe ich schon gesagt, dass ich irgendwie handeln soll. Könnte Gott da vielleicht zu mir reden? Und soll ich handeln oder nicht? Und ich will ein paar Dinge zusammen durchgehen. So ein Spamfilter. Erstens, widerspricht es Gottes Wort? Ganz einfache ganz einfacher Filter. Also wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und sagst, Herr Pfarrer, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll meine Frau verlassen und zu meiner Nachbarin gehen, weil Gott ihr durch mich begegnen möchte. Geht nicht. Das ist gegen Gottes Wort. Ganz einfach. Das ist jetzt ja, sehr plakativ, aber so kannst du das einfach prüfen. Widerspricht es Gottes Wort? Kann ich damit im Licht und wahrhaftig und frei leben? Ja, wenn ich etwas, einen Eindruck habe, oder muss ich es im Geheimen, im Verborgenen halten? Schwierig. Ist es dann vielleicht sogar egoistisch, das Ziel dahinter? Selbstzentriert, auch ein Filter. Entspricht, das ist ganz wichtig, entspricht der Tonfall einem liebevollen Vater, wenn du etwas hörst, wenn du einen Ruf hörst, vielleicht durch jemand anderen oder durch eine Lehre innerhalb der Gemeinde oder eine Predigt oder sowas, wie ist der Tonfall? Weil wir müssen wissen, Gott ist Liebe und er spricht durch seinen Heiligen Geist heute noch. Er überführt, aber er vernichtet nicht. Also Anklage, Verdammnis, Hoffnungslosigkeit, das ist nicht die Sprache der Liebe, die Gott spricht. Wie ist der Tonfall von dem, was du vielleicht hörst oder was du gesagt kriegst? Das gilt sowohl für das Hören, ne, aber auch für das Weitergeben. Weil wir sind ja auch manchmal Überbringer oder so vielleicht von etwas. Ist da die Sprache der Liebe Gottes mit drin? Ganz praktisch, ganz einfach. Was sagen deine Eltern dazu? Was sagen deine Eltern vielleicht sogar dazu, ohne zu sagen, was sie denken, sondern nur mit einem Hm oder so, ne? Ich finde, dieses Gebot, Ehre Vater und Mutter, hat etwas Universelles. Das ist für Gläubige, Nichtgläubige, das ist, finde ich, ein Prinzip. Als ich vor der Frage stand, ob ich hier meinen Job aufgebe, um im Gemeindedienst zu gehen, das war ein langer Prozess. Und ich habe auch meine Eltern gefragt. Wir haben natürlich auch Schwiegereltern. Da waren wir auch im Gespräch. Ich habe aber auch meine Eltern gefragt. Und habe einfach gefragt, was denkt ihr dazu, zu dieser Entscheidung? Es hat mir einfach eine Bestätigung und Frieden gegeben, was sie denken. Als ich Eva heiraten wollte, da hat tatsächlich Gottes Wort zu mir gesprochen. Ich hatte da wirklich auch so den Eindruck, da ging es aber eher um den Zeitpunkt der Verlobung, aber ich habe auch meine Schwiegereltern und ich habe meine Eltern nach ihrer Meinung dazu gefragt, was sie eigentlich von dieser Entscheidung halten. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, ja, weil Gott hat das auch gesetzt und kein Mensch liebt dich eigentlich so sehr wie deine eigenen Eltern. Ich habe mich neulich mit einem Therapeuten unterhalten, nicht mit meinem, sondern mit einem, weil das manchmal gar nicht so schlecht wäre. Und der hat aber interessanterweise gesagt, also das hat mich jetzt auch daran erinnert, an den Punkt, eine Voraussetzung ist, dass das Verhältnis zu deinen Eltern ein gesundes ist. Das muss ich echt dazu sagen an diesem Punkt. Dass grundsätzlich da ein gesundes, gutes Verhältnis ist. Weil der Therapeut hat gesagt, das fand ich ganz interessant, da ging es um Traumatherapie und so, was in der Kindheit passiert ist und auch teilweise bis in die Jugend rein, Traumabewältigung. Und da sagt er, habe ich gesagt, wie sind denn so die Erfolgsaussichten, wenn da wirklich Schaden entstanden ist? Sagt er, gut. Nur wenn die Eltern Narzissten sind, dann wird es schwierig. Also ich will das nicht lieblos sagen, aber sinngemäß heißt es, wenn du immer das Opfer bist, wenn sie immer das Opfer sind und du der Täter, schon als Kind vielleicht sogar, dann wird es schwierig. Ja, also ich sage das halt auch mit Vorsicht. Es muss ein gutes, gesundes Verhältnis da sein, ein liebevolles. Und wenn es narzisstische Züge hat, das Ganze, dann kann es schwierig werden. Ja. Nicht mal vorsichtig sein. Was sagt dein Ehepartner dazu? Was hat Sarah vielleicht zu Abraham gesagt, als Gott ihn gerufen hat? Da gab es bestimmt Gespräche. Was sagen geistliche Leiter dazu? Ja, verschiedene Perspektiven einbeziehen, auch im Kontext der Kirche, der Gemeinde. Vielleicht auch gemeinsam beten und bewusst darauf achten, ob sich dann ein Friede einstellt in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen und nicht nur bei Einzelnen. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Habe ich Frieden mit dieser Entscheidung? Hinterlässt etwas, was ich dann, wo ich mich auf den Weg mache, im Glauben und im Vertrauen auf Gott, hinterlässt es Frieden in mir. Das hat nichts mit meinen äußeren Umständen zu tun. Für Abraham hat das wirtschaftlich eigentlich totales Chaos bedeutet. Aber der Mann muss Frieden in seinem Herzen gehabt haben, sonst wäre er nicht gegangen. Stellt sich Friede ein oder macht, würde es dich vielleicht sogar krank machen, diese Dinge zu tun. Wisst ihr, Jesus ist der Friedefürst. Er ist der oberste Verwalter des Friedens. Und wenn sich kein Friede in uns einstellt, dann hat er vielleicht einfach seinen Haken nicht unter die Sache gesetzt. Ich finde das manchmal sehr einfach. Und ich merke das, wie Gott das in meinem Leben so lenkt. Habe ich Frieden für etwas oder habe ich keinen Frieden für etwas? Ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das selbst in meinem Beruf damals erlebt, dass mein Chef, ich habe eine Dienstreise geplant, die ich als erforderlich ansah. Und er hatte da nicht so Frieden drüber. Und ich habe aber Argumente geholt und habe gesagt, ja, aber nein, der muss mal wieder besucht werden, der Kunde. Und das ist schon wichtig für die Beziehung zu pflegen. Und war vielleicht auch ein bisschen egoistisch, ja, weil Hongkong ist auch eine schöne Stadt. da auch mal so hinzukommen. Und mein Chef hatte da keinen Frieden drüber. Und ich habe dann hinterher auch gemerkt, ja, er teilt seine Genehmigung nicht. Und hinterher habe ich festgestellt, ja, hätte ich da Frieden drüber gehabt. Vielleicht sogar ein bisschen aus egoistischen Gründen, das zu tun. Also selbst in der Welt, wie man so sagt, habe ich das auch irgendwie erlebt. Ja, Gott spricht. Und wie filter ich das raus, dass es sein Reden ist? Ja, bringt es mich näher zu Gott? Baut es meinen Glauben? Das sind auch so zwei Fragen, die du dir einfach stellen kannst. Und ich möchte zum letzten Punkt kommen. Und das ist das Wichtigste und Entscheidendste. Woher du weißt oder ein Aspekt, dass es Gottes Ruf ist. Und zwar sagte er zu Abraham, ich will dich zum Segen für andere machen. Es soll zum Segen für andere sein. Das ist Gottes Absicht dahinter. Und wenn wir beim Abraham in die Geschichte reinschauen, ist es bemerkenswert, dass der Segen, wie wir gesagt haben, nicht primär materielle Vorteile mit sich brachte. Gott rief Abraham nicht zum Wohlstand auf, sondern zu einer dramatischen Umgestaltung seines Lebens, damit andere durch ihn gesegnet werden. Es hat nichts Selbstzentriertes, nichts Egoistisches. Und sein eigentlicher Lebenszweck war, ein Bindeglied in der Segenslinie für andere zu sein. Ich bräuchte mal drei Freiwillige, um das mal zu veranschaulichen. Jawohl, komm gerne nach vorne. Lasse, danke. Und noch eine Person. Jawohl, danke sehr. Mal einen Applaus für euch. Kommt gerne nach vorne. Abraham, okay, wer will Gott sein? einer hier, einer in der Mitte, einer da am besten. So, dass ihr euch mit ausgestreckten Händen berühren könntet. Jawohl. So, jawohl. Arme wieder runter, genau. So, Benedikt, wenn du jetzt Gott bist und du sagst, Abraham, ich möchte dich segnen, damit du ein Segen für andere bist. Du bist die andere. Du bist die andere. Okay. Ja? So, Gott hat seine Hand ausgestreckt zu Abraham. Noch nicht? Die anderen sehnen sich danach, in eine Beziehung mit Gott zu treten. Wenn das jetzt hier, streckt mal deine rechte Hand aus. Jawohl, der Segen kommt. Aber das ist eine Sackgasse. Und das ist nicht Gottes Wille, sondern Gottes Wille ist, dass Lasse seine Hand zu den anderen ausstreckt und der Segen durchfließt. Und wenn du in Christus bist, ist es genau wie bei Abraham. Gott möchte dich segnen, um dich zum Segen für andere zu machen. Danke sehr. Und alles, was Abraham bekam, alles, was er hatte, und so ist es auch bei uns, alles, was wir von Gott bekommen, unser Heil, unsere Zeit, jeglicher Wohlstand, kommen doch diesem Zweck zu. Es sind Werkzeuge, die Gott uns geschenkt hat. Das sind alles Werkzeuge, die er zum Segen auch für andere einsetzen möchte. Und das können wir durch unsere Großzügigkeit sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ein Gebet für andere, Zeit in andere investieren, Opferbereitschaft im Gemeindebau zum Beispiel, aber auch in der Zeit einfach für andere, damit andere Gott näher kommen, damit der Segen weitergeht. Und das schockt vielleicht den einen oder anderen oder mich manchmal auch, aber wir sind nicht das Ziel unserer Segnungen, sondern das Ziel des Segens ist, ein Segen zu sein. Das ist das, was wir hier aus der Geschichte lesen und was uns die Bibel durch und durch lehrt. Wir sind gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Ich habe letztens ein schönes Bild gehört, dass in Israel der See Genezareth, der ist, da fließt frisches Wasser rein und es fließt auch Wasser wieder hinten raus. Da ist Leben in dem See. Das Tote Meer ist so am Ende, das ist wie eine Sackgasse. Es ist das tote Meer. Da fließt was rein, aber nichts mehr hinten raus. Da findest du nicht viel Leben. Ich glaube, gar kein Leben. Und es ist doch so schön, wenn andere Menschen Gott für dich danken. Wenn du irgendwie zum Segen für jemand anderen bist und sich der andere hinterher bei Gott für dich bedankt, für das, was du investiert hast, für das, was du getan hast. Ich habe das schon so oft erlebt, dass ich einfach, oder Eva und ich, dass wir in unsere Gebete einfach Dankbarkeit ausgedrückt haben für den Segen, den wir erleben durch andere Menschen. Ich habe in meiner Anfangszeit hier in der Gemeinde so viel Segen erlebt. Auch heute noch, ja. Aber wenn ich an meine Anfänge zurückdenke, ich habe Segen in der Gemeinschaft erlebt. Ich habe Segen durch Freundschaften erlebt. Ich wurde zu privaten Feiern eingeladen. Ich wurde zum Mittagessen nach Hause eingeladen. Ich habe erst hinterher erfahren, wie viel für mich gebetet wurde. Ich habe durch Predigten Segen erlebt, die meinem Leben Orientierung gaben, wo einfach Gottes Wort besser verständlich wurde für mich. Ich habe einen Alpha-Kurs mitmachen dürfen. Letzten Endes dadurch, dass andere Zeit investiert haben und das, was Gott ihnen gegeben hat, die sie wiederum in mich investierten. Da habe ich einen Riesensegen von erlebt. Und vielleicht ist es auch genau das, wo ich genommen habe und zum Segen für andere sein soll. Brauche ich gar nicht weit gucken, worin habe ich Segen erlebt und wo kann ich Segen weitergeben? Mal einen Alpha-Kurs anbieten. Gut, Predigten halten, ja. Gemeinschaft, Freundschaften, Zeit, aber auch ein Opfer oft manchmal zu bringen. Und ich möchte uns alle fragen, worin oder wodurch bist du gesegnet? Oder worin erlebst du gerade Segen? Gerade jetzt oder vielleicht sogar dein ganzes Leben schon. Was kannst du gut? Was hat Gott in dich hineingelegt? Ist es die Zeit? Sind es vielleicht materielle Dinge, die du hast? Und wo es vielleicht eine Sackgasse ist und das einfach da drin bleibt in dir. Und du den wahren Segen Gottes, und ich sage das jetzt mal ein bisschen provokant, gar nicht erlebst, weil du es alles für dich behältst. Das ist ein wichtiger Teil des Segens, über den wir heute gesprochen haben, dass es durch uns durchfließt und dass wir nicht das Ende sind. Wenn wir uns als Gemeinde hier an den Händen greifen würden und eine Kette machen würden, das mache ich jetzt nicht, und einer loslässt, dann ist der Segen vorbei an der Stelle. Wir sind alle aufgerufen. Wir sind alle gesegnet, um Segen zu sein. Und wir lesen das auch in der Apostelgeschichte. Da sagt der Schreiber der Apostelgeschichte, glaube ich, jetzt sage ich vielleicht was Falsches, aber da steht, Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Wo ist vielleicht deine Baustelle heute? Ist es vielleicht die Beziehung zu Gott, über die wir gesprochen haben, dass Gott seine Hand ausstreckt, dass er gnädig ist mit dir, dass er dir vergibt, dass er barmherzig ist und einen Bund mit dir eingehen möchte? Glaubst du das vielleicht nicht? Kannst du es vielleicht nicht glauben? Ist das vielleicht deine Baustelle und du bist eher enttäuscht und du hast die Hand noch nie ergriffen, die er dir ausstreckt? Ist es vielleicht das heute Morgen? Ist es vielleicht dein Gehorsam, dass du irgendwie schon den Spamfilter mal angewendet hast und da bleibt aber das E-Mail in deinem Postfach sozusagen und die ist noch nicht beantwortet? Und dass du einen Gehorsamsschritt gehst und es einfach machst. Und auf dem Weg den Segen erlebst. Oder ist es vielleicht eben dass das eine Sackgasse ist. Und dass wir sind allein gesegnet, dass wir in diesem Land hier leben, dass wir versorgt sind, dass wir alles haben, was wir brauchen. Dass wir eine Auffanggesellschaft haben und gar nicht Not leiden müssen, ja, wenn es uns vielleicht hart trifft. Sozusagen, also existenziell. Und dass wir den Segen einfach auch weitergeben in den Dienst im Reich Gottes, in dem Dienst an anderen Menschen. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen und wir haben uns unterhalten und da sagte er, ja, ich habe gemerkt, eigentlich dreht sich alles um ihn, so Selbstoptimierung, das ganze Leben. Aber Zufriedenheit hat sich nicht eingestellt. Also es kam am Ende des Gesprächs deutlich raus, irgendwie Zufriedenheit hat sich nicht eingestellt in meinem Leben. Und ich wollte ihm jetzt auch nicht mit Bibelversen kommen oder mit meinem Glauben oder so, das wäre völlig unangebracht gewesen an der Stelle. Aber ich habe gesagt, sag mal, fang doch mal vielleicht ein Ehrenamt an, dass du einfach gibst und Glück darin erlebst, etwas abzugeben, es abfließen zu lassen von dem, was du hier überhaupt schon an Privilegien hast. Das war so mein erster Impuls, weil ich davon überzeugt bin, dass Geben seliger macht als Nehmen. Ist ein biblisches Prinzip. Und ich möchte uns eine Minute Zeit geben, dass jeder für sich kurz in sich geht und an diesen drei Punkten, wo er sich angesprochen fühlt, mit Gott ins Gebet geht. Deine Beziehung zu Gott, vielleicht ein Gehorsamsschritt, oder die Sackgasse auflösen und zu einer Straße zu machen. So bitten wir dich, Gott, dass du sprichst, dass du uns zeigst, egal an welchem Punkt wir stehen, ob es ja, der verhüllte Blick ist auf dich, dass wir dich nicht erkennen können, dass du durch deinen Heiligen Geist das hinwegnimmst und dass du unsere Herzen berührst. Heute Morgen mit deinem Blick der Liebe, mit deinem Blick der Gnade und dass die ausgestreckte Hand, dass wir sie erkennen können. Vater, da wo du schon mal gesprochen hast und wir ja, es nicht beantwortet haben, bitten wir dich zum einen um Vergebung, bitten dich aber auch um Mut und um Kraft, um Glauben, um Vertrauen auf dich, dass wir nichts falsch machen, wenn wir deinem Ruf folgen. Und Vater, da wo wir den Segen erleben und die eine Hand wirklich deine Hand ausgestreckt ergriffen haben, aber unsere andere Hand zum Boden zeigt und wir somit das nicht abfließen lassen, so wie du es möchtest, zu den anderen Menschen, bitten wir dich auch um Vergebung, bitten dich aber auch, dass du uns ganz individuell zeigst und uns Kraft gibst, uns Mut gibst, die Hände auszustrecken und dass du auch einfach zeigst, worin da unsere Berufung ist, in welchem Bereich du uns stellen möchtest, wo wir ein Segen für andere sein können, wo wir auf diesem Auge vielleicht blind waren oder sind, bitten wir dich, dass du sie uns öffnest, sodass wir den Segen, der im Segnen liegt, auch persönlich erfahren können. Amen. Amen. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen, das Gott ihm als Erbe geben würde. Er ging, ohne zu wissen, wohin ihn sein Weg führen würde. Vielleicht wollen wir das auch tun. An der Stelle, wo Gott uns angesprochen hat. Loslaufen in den Fußstapfen Abrahams und das tun, was auf der Hand liegt und was Gott uns zeigt. Im Glauben und Vertrauen und im Gehorsam auf ihn. Amen. Amen.